Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich über meinen Gast Michael Bartmann. Bitte sag ein Hallo zu den Hörern und stell dich kurz vor.
Hallo, liebe Hörer von Hundimedia. Mein Name ist Michael Bartmann. Ich bin Staffelleiter und Einsatzleiter der Rettungshundestaffel Idsteiner Land und freue mich, heute hier sein zu dürfen und hoffe, eine interessante Sendung für alle gestalten zu können.
Sehr gut, das hast du schön gesagt. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen und nun ein bisschen Musik von Hajo. Gut für die Gärten und für die Blumen.
Für die Gärten und die Blumen. Wo sind hier Gärten und Blumen?
Draußen.
Mein Gott,
du bist ja auch hier drin, schön im Warmen.
Ingelchen, wie wär's denn? Legen wir gerade los, ja?
Gut. Lieber Michael, du bist Mitglied einer Rettungshundestaffel. Ihr bildet Rettungshunde, also Mantrailer, aus. Wie setzt sich eure Staffel personell zusammen?
Ja, also unsere Rettungshundestaffel Idsteiner Land ist ursprünglich aus einer Hobby-Mantrail-Gruppe entstanden. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir wollen was Gutes tun, uns in den Dienst des Menschen stellen und wir haben uns dann entschlossen, einen eingetragenen Verein zu gründen und in die Rettungshundearbeit zu gehen. Personell setzen wir uns im Moment so zusammen, dass 4 Männer und 9 Frauen mit ihren Hunden als Rettungshundeteams bei uns arbeiten. Wir haben also die Frauenquote erfüllt.
Sehr gut, aha, bravo.
2 von unseren Männern sind noch ganz jung dabei, erst ein halbes Jahr. Die sind also noch Anwärter. Man muss ein halbes Jahr Anwärter sein, um dann in den aktiven Dienst übernommen zu werden. In dem halben Jahr wird normalerweise geguckt, wie das passt. Interessiert man sich wirklich so für die intensive Rettungshundearbeit? Und es wird auch gepasst, ob es zwischenmenschlich passt, ob wir also auch im Team zusammenarbeiten können. Das ist ja ganz wichtig, wenn man in den Einsatz geht. Und wenn das alles passt, dann wird derjenige nach einem halben Jahr übernommen in die Rettungshundestaffel und ab dann für die Rettungshundearbeit mit dem Hund gemeinsam ausgebildet.
Gibt es einen Unterschied zwischen Rettungshund und Mantrailer? Was ist Mantrailer übersetzt? Heißt ja Mannfinder, also Spurenfinder.
Also der Begriff Mantrailer kommt ja von den 2 englischen Worten. Zum einen Man, das heißt einerseits Mann, auf der anderen Seite auch Mensch. Und Trail oder To Trail heißt die Fährte. Und daraus entsteht der Begriff Mantrailer. Das heißt, wir suchen Menschen, einen einzelnen Menschen, der vermisst gemeldet wurde aufgrund seines Individualgeruchs. Und die Polizei alarmiert uns also immer, wenn Menschen abgängig sind und wir dann gebeten werden, mitzuhelfen, eine Person aufzufinden. Es ist auch ein Rettungshund. Es gibt verschiedene Fachbereiche von Rettungshunden. Es gibt die Mantrailer, die wie gesagt eine Person nur suchen. Es gibt die Flasche und die Trümmerhunde, die suchen den Geruch Mensch. Weil man weiß ja nicht, zum Beispiel in Trümmern, in Erdbebengebieten, wer liegt da eigentlich?
Da hat man keine Referenzläppchen, genau. Die mit dem Geruch, sondern die müssen Mensch als solchen finden.
Richtig.
Und Fläche, was macht der?
Die Fläche sucht auch den Menschen, also nicht einen speziellen Menschen, sondern auch einen Menschen, der irgendwo in der Fläche.
Wie groß kann die Fläche sein für einen Hund? Und wie viel seid ihr da?
Also wir suchen ja speziell eine Spur und die Fläche, die tritt ja im großen Gebiet an, nebeneinander und die Hunde, die suchen dann nebeneinander ein großes Gebiet ab. Die Mantrailer, wie wir sie sind, die bekommen einen Referenzgeruch von dem Opfer oder nicht dem Opfer, sondern der vermissten Person. den kriegt der Hund abzuriechen und wird dann dort angesetzt, wo diese Person das letzte Mal gesehen wurde. Und dann versucht man, die Spur aufzunehmen. Man muss erst mal gucken, war die Person wirklich da? Und wenn der Hund dann
wie
die
seht
Spur...
seht ihr das? War die Person wirklich da? Wer sagt das euch?
Das sagt uns der Hund.
Wenn der sozusagen faselt, dann war das nicht die richtige Stelle. Dann müsst ihr...
Ja,
was
also
macht er dann?
Wenn der Hund anfängt zu pendeln oder die Suche nicht richtig aufnimmt, dann kann man davon ausgehen, dass die Person da nicht gewesen ist. Das nennt man Positiv-Negativ-Abgleich. Das macht man oft bei Gebäuden, wo es verschiedene Ausgänge gibt. Da muss man erstmal eruieren, wo ist der Mensch überhaupt raus, der gesucht wird, und kann dann, wenn die Spur aufgenommen ist, die Suche aufnehmen.
Also wäre das jetzt zum Beispiel mal so zum Erklären, also da ist jetzt ein Krankenhaus oder beziehungsweise ein Altenheim und da entflieht jetzt ein Mensch, der irgendeinen Ausgang genommen haben könnte, und da muss man dann gucken, wo könnte der jetzt hingegangen sein. Wäre das dann so?
Genau so.
Und da, wo der Hund jetzt sehr interessiert sucht, da setzt ihr dann an.
Ja, also es ist so, die Fälle hatten wir auch schon, dass wir zu einem Einsatz gerufen wurden, wo eine demente Person vermisst wurde, aus einem Krankenhaus heraus. Wir wussten jetzt nicht genau, aus welchem Eingang die Person das Gebäude verlassen hat oder aus welchem Ausgang. Da wird eben der Hund an allen Eingängen angesetzt, so lange, bis er die Suche aufnimmt. Mhm. Da weiß man dann definitiv, okay, hier ist diese Person raus, und kann dann von da aus die Spur aufnehmen, die Spur verfolgen und, wenn der Hund müde ist, dann den nächsten Trailer ansetzen.
Wie viel seid ihr da?
Wir sind zurzeit 4 geprüfte Hunde in 3 Teams.
Also ihr geht zu viert an einen Einsatzort. Wenn der Hund dann müde ist, sagen wir mal, wann ist der müde?
Also zu den Teams gibt es Folgendes zu sagen. Also die Suche wird immer in einem Suchteam aufgenommen. Das heißt, es ist ein Hundeführer mit seinem Hund und noch 2 Helfer. Im Idealfall. Helfer
haben aber auch einen Hund. Die haben alle.
Die Helfer sind auch Rettungshundeführer bei uns und haben einen Hund in Ausbildung. Das ist notwendig, man trailt ja nicht immer nur durch den Wald. Man trailt an Verkehrsstraßen, an Hauptverkehrsstraßen, an Bundesstraßen. Man muss auch mal die Straße überqueren. Und dann sind die Helfer dafür da, zum einen eine Karte zu schreiben. Also man bekommt einen Ausdruck von der Karte, von dem Suchgebiet, wo alle Straßen drauf verzeichnet sind. Und dann zeichnet man praktisch auf der Karte ein, wie der Hund sucht, wo er reingeht, wo er wieder rausgeht, wo er über die Straße pendelt, wo er zurückgeht und irgendwo anders weitergeht, wie er eine Kreuzung aussucht. Und das ist eine Hilfestellung für den Hundeführer, der ja auf seinen Hund achten muss.
Ah, das ist spannend, ja. Also der Hund ist nicht einfach so, sondern wird richtig geplant gemacht. Genau. Also da geht einer hinterher, der dann nur den Hund im Blick hat, und du hast deinen Hund im Blick, wie er sucht.
So ist es.
Toll.
Und der zweite Helfer, der ist für die Verkehrssicherung zuständig. Der sieht also nach hinten, nach vorne, links und rechts, kommen Autos, kommen Fahrräder, kommen Fußgänger. Sagt das dem Hundeführer an. Auto von hinten, Auto von vorne. Und dann auch relativ nah, wenn das Auto schon relativ nah ist. Nicht, dass es dann 2 Straßen vorher abbiegt, sondern wenn das Auto auch wirklich kommt.
Denn immer musst du deinen Hund stören. Wenn ein Auto kommt, müsstest du ihn stören.
Also wenn der Hund mir jetzt anzeigt, er möchte über die Straße gehen und es kommt ein Auto, dann muss ich ihn für einen Moment aus der Suche rausnehmen, die Suche unterbrechen, bis die Straße frei ist, weil wir dürfen das vom Gesetz her nicht, den Verkehr anhalten. Deswegen gehen wir hin, nehmen unseren Hund aus der Suche raus, bis der Verkehr abgeflossen ist, die Straße frei ist, und dann geben wir ihm den Weitermachen-Befehl, Und dann sucht der Hund weiter, geht dann über die Straße und kann dann in Ruhe weiterarbeiten.
Musst du ihm dann wieder, also ich nenne es jetzt mal, ich habe das mal gesehen, so ein Einmachglas und da ist dann Geruch drin. Musst du dem ihn den jedes Mal neu geben oder hat er den noch im Kopf?
Den hat er noch im Kopf, der ist noch verknüpft. Mhm. Es gibt neue Erkenntnisse jetzt, die sagen, man sollte dem Hund nach einer halben, dreiviertel Stunde Suche den Geruchsartikel nochmal neu zu riechen geben. Mhm. Aber er speichert diesen Geruch ab. Im Kopf, in seinem Gehirn und verfolgt auch diesen Geruch. Mhm. Der zweite Helfer, der sagt, wie gesagt, den Verkehr an und der Hundeführer, der kann ja, weil er auf die Körpersprache seines Hundes achten muss, jetzt auch nicht noch hingehen und auf den Verkehr achten,
völlig
ob das
klar,
Auto kommt. Mhm. Und deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass man im Team gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Weil man sich auch hundertprozentig drauf verlassen muss.
Ja.
Nicht, dass man vor einem Auto steht oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Und in der Regel ist es also so, dass der erste Helfer, der die Karte schreibt, und auch der zweite Helfer auch noch mit den Hund beobachten, die Körpersprache des Hundes. Und wenn irgendwo der Hund Schwierigkeiten hat, weiterzusuchen, dann wird hingegangen, dann stellt man sich zusammen, berät sich im Team und sagt, hier, mir ist das aufgefallen, mir ist das aufgefallen und geht dann ab und zu auch zurück zu dem Punkt, wo der Hund als letztes sicher war und setzt da nochmal neu an. Mhm. Es gibt da so viele verschiedene Faktoren, warum der Geruch vielleicht unterbrochen ist, vielleicht nicht mehr da ist, dass man einfach dann nochmal neu ansetzen muss.
Mhm. Man muss sich ja jetzt über diesen Geruch mal Gedanken machen. Es geht ein Mensch mit seinen Schuhen über die Straße. Bei diesem Gehen verliert er jede Menge Hautpartikel und Schuppen und Geruch. Jetzt geht auch Buttersäure, spielt die auch eine Rolle? Oder was ist das, was der Hund eigentlich jetzt aufnimmt? Das können ja nur Moleküle sein. Es ist ja schon genial, gell?
Ja, das sind also die Hautpartikel, die der Mensch verliert. Beim Mensch sterben also pro Sekunde 40.000 Hautpartikel oder Hautzellen ab. Mhm. Die fallen dann zu Boden, die sind so winzig klein, die sieht man gar nicht. Und diese Hautpartikel, Hautschuppen, die runterfallen, das ist der Geruch, an dem der Hund sich orientiert.
Toll, obwohl da ganz viele Menschen kreuzquer
und sonst was und gehen. Und der Hund kann also, wenn man so sagen will, unter 1700 Spuren in einer großen Stadt kann er die Spur verfolgen, die der Mensch, der gesucht wird, hinterlassen hat.
Unglaublich. Wie bringt man ihm das bei? Wie ist da der aller Anfang? Also jetzt zum Beispiel bei Michel. Hm. Wie fängst du es an? Mal ist das dann auch mit dem Finger auf dem Boden oder wie fängt er an, die auszubilden?
Nee, also die eigentliche Ausbildung, das sind ganz, ganz kurze Trails nur, damit der Hund erstmal verknüpfen kann, was er da jetzt tun soll. Es wird also die Person, die der Hund, ich sag's mal in Ausführungszeichen, suchen soll, die steht vielleicht 2 Meter weg, sichtbar, oder 5 Meter weg, sichtbar. Es wird der Geruchsartikel von der Suchperson, also dem Kollegen, wir trailen immer mit Kollegen neue Hunde an, der Kollege legt dann, was weiß ich, ein großes T-Shirt oder Sweatshirt oder was auf den Boden und es kommt ein Leckerchen drauf. Mhm. Der Hund geht und frisst das Leckerchen und nimmt ja auch bei der Aufnahme auch den Geruch des Geruchsartikels auf und wird dann quasi in die Richtung gelenkt, wo die Person steht.
Also
nicht bewusst,
auch wieder eine Belohnung?
Nicht bewusst, sondern es wird gewartet, dass der Hund selbsttätig vielleicht in die Richtung geht.
Ach,
wenn er dies tut und geht zu der Person hin, dann wird Party gefeiert, dann wird gejubelt, dann kriegt er eine richtige Bombenbelohnung, also so einen richtigen Jackpot, dass er weiß, hey, jetzt habe ich was richtig gemacht. Mhm. Und diese Kurztrails, die macht man dann an dem ersten Tag so 4 oder 5 Stück hintereinander, immer ein bisschen weiter auseinander. Und der Hund soll sehen, wo die Person hingeht.
Mhm. Um das zu verknüpfen, also Pullover ist gleich in die Richtung zu dem Referenzgeruch.
Und später wird dann auch hingegangen und dann stellt sich die Person mal halb versteckt hin, dass also nur noch ein Teil von der Person hinterm Baum rausguckt oder so. Und so wird der Hund langsam hingeführt zum Trailen zur Suche.
Ist das bei jedem Hund wahrscheinlich unterschiedlich, wie lange er für dieses braucht? Es gibt Begabte und es gibt welche, die brauchen mehr Führung, oder?
Ja, also es gibt Hunde, die sind natürlich von der Natur aus begabter, die bei denen macht es schneller Klick. Mhm. Und es gibt auch Hunde, die brauchen dann vielleicht 2 oder 3 Trainingstage, bis es dann mal richtig Klick gemacht hat. Mhm. Aber in der Regel kann man sagen, wenn es dann Klick gemacht hat, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Und dann kann man anfangen, richtig die auszubilden und diese Trails auszubauen.
Halten sich da Rüde und Hündin die Waage oder sind die Hündinnen schlauer?
Also wir haben eine Hündin. Wir haben eine Hündin, die ist jetzt mittlerweile fast 20 Mal im Einsatz gewesen. Mhm. Sie ist also sehr einsatzerfahren und es ist auch eine sehr gute Suchhündin. Das ist eine holländische Schäferhündin. Mhm. Und also die hat es einfach drauf. Mhm. Und die hat auch genug Einsatzerfahrung. Und das ist ja auch was die Hunde dann im Kopf verknüpfen. Die hält sich gar nicht mehr lang mit groß Aussuchen auf, sondern die weiß schon genau, okay, in die Richtung kann es nicht gehen und schließt aus und geht weiter.
Schließt aus. Also ja. Ausschließen ist die ganz hohe Intelligenzleistung. Ja. Die Hunde, also zum Beispiel gibt's ja diese Geschichte von dem Schäfer, der hat seinen Hund Mais und Hafer beigebracht und dann sagt er zu dem, halt die Hunde aus dem Weizen. Und dann sagt er, das kenne ich, also muss das in der Mitte. Also das würde die dann auch so können, genau, Donnerwetter. Ja. Mhm. Wann ist ein Hund fertig? Kann man das so über den Daumen sagen?
Also die Ausbildung, die dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre, weil der Hund sehr viel lernen muss und der Hundeführer muss auch sehr viel lernen. Das ist ja nicht einfach, dass man dem Hund hinten nachspaziert, sondern man muss lernen, den Hund zu lesen, die körpersprachlichen Signale zu lesen. Man muss merken, wann der Hund unsicher wird. Man muss wissen, was man dann tut, wie man sich dann verhält, wo man noch einmal neu ansetzen kann, wie man weiter vorgeht, das gehört ja alles damit dazu. Mhm. Das muss also auch der Hundeführer lernen. Und deswegen ist es auch eine recht intensive Ausbildung, die sehr viel Zeit erfordert. Es gibt auch sehr viele Seminare zu besuchen und Prüfungen abzulegen. Und von daher, ja, das macht halt schon diese Zeit erforderlich.
Sehr gut. Jetzt mal eine Musik.
Dann mir geht's gar nicht mehr gut, Inge. Mir ist jetzt, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es tut mir leid. Ich verliere dauernd 40.000 Hautpartikel hier.
Ach so.
Ja, ich fühle mich sowas von schlecht jetzt hier.
Mir ist auch
war das jede Sekunde oder Minute?
Jede Sekunde.
Jede Sekunde. Leute, macht's gut. Ich wünsche euch noch was da draußen. Ich wünsche euch noch was. Hier sitzt bald ein Skelett. Das darf nicht wahr sein.
Mit Auflösung begriffen.
Mit Auflösung begriffen, okay.
Aber dich findet jeder Hund.
Also Albert Hammond, den wir vorhin da stoppen gehört habt, der hat zum Hals. Mit dem klappt das heute nicht mehr. Aber ich versuch's mal jetzt mit Jeans. Das ist eine Gruppe, die singt ABBA nach. Ja, die singt einfach ABBA nach. Aber wenn sie genau hinhören, wer denkt, das ist aber nicht so. Hier ist ein kleiner Mixmax.
Lieber Michael, Lehrplan, sag uns doch mal, also das sind 3 Jahre, hast du gesagt. Ja. Kannst du uns so ein paar Beispiele, so ein paar Auszüge nennen, was ihr da alles lernen müsst?
Ja.
Hundeführung.
Also, man muss als Hundeführer das Leinenhandling lernen. Das Leinenhandling ist ja auch wichtig. Also, der Hund läuft ja an der Leine. Mhm. Hat ein Suchgeschirr an und die Leine ist praktisch wie die Telefonleitung. Der Hund spricht über die Leine mit dem Hundeführer. Wenn die Leine lockerer wird, dann merkt man, der Hund wird unsicher, er will vielleicht rausdrehen und man muss auch als Hundeführer dann immer aus der Straße rausdrehen, wieder zurück, entgegengesetzt. Wenn er irgendwo verkehrt reingelaufen ist und dann merkt, okay, hier wird die Spur schwächer und dann muss man als Hundeführer auch darauf achten, dass die Leine straff gespannt ist und immer straff gespannt
immer
ist.
Immer straff.
Weil wenn die Hundeleine oder die Suchleine nicht mehr straff gespannt ist, dann ist das für den Hund auch dann wieder eine unsichere Situation.
Ah, ich dachte, man stört ihn dann, wenn man das so straff hält.
Nein, also der Hund arbeitet an der Leine auf Zug. Mhm. Dann muss man gemeinsam mit dem Hund auch lernen, die Trails zu laufen, ausdauernd zu werden. Der Hund muss Kreuzungen aussuchen. Es kommen dann verschiedene andere Faktoren noch dazu, zum Beispiel Hanglagen, wo sich der Geruch nach unten fortsetzt. Der Hund muss lernen, sich aus einem Geruchspool rauszuarbeiten. Das heißt, wenn eine Person an einer bestimmten Stelle sich mehrere Minuten aufgehalten hat, dann entsteht eben durch diese vielen Hautpartikel ein Pool. Und er muss sich dann aus diesem Pool rausarbeiten und muss die Spur finden. Das ist also eine sehr anstrengende Arbeit für den Hund. Der Hund muss lernen, positiv-negativ anzuzeigen, also ob eine Person da war oder nicht. Auch das ist eine sehr schwierige Sache für einen Hund und die kann man auch nicht so oft trainieren, sonst fängt der Hund das an zu verknüpfen. Okay, ich bekomme meine Belohnung auch, wenn ich anzeige, hier ist nichts.
Ach so, okay. Was ist denn nix? Also da ist kein Mensch oder
genau,
der ist
ja,
ganz
also,
woanders.
Der Hund zeigt beim Negativ zeigt er an, die Person ist nicht da gewesen.
Also er verfolgt eine Spur oder geht gar nicht erst?
Nein,
ach, gar
also
nicht erst. Also
kriegt,
von Anfang an nicht.
Er kriegt den Geruchsartikel hingehalten an dem Platz, an dem die Person vielleicht gewesen ist. Er kriegt den Geruchsartikel zu riechen, er riecht ihn ab. Und nimmt aber gar nicht richtig die Suche auf. Also er versucht zwar die Suche aufzunehmen, er geht dann in verschiedene Kreuzungen, Straßen vielleicht rein oder auf einen freien Platz und riecht alles ab und sucht, aber man merkt an dem Hin- und Herpendeln, die schütteln sich dann auch dauernd, weil sie sich unsicher sind, weil sie überlegen und kommen dann einfach nicht dazu, die Suche aufzunehmen, weil da eben nichts ist, wo sie nachgehen können. Und dann kriegt der Hund eben das beigebracht, sich dann hinzusetzen vor seinen Hundeführer und zu signalisieren, ich finde nichts.
Zucken die dann auch so mit den Schultern?
Nee, die setzen sich halt einfach hin und gucken einen an.
Toll.
Und das ist eine Sache, die sehr, ja, auch sehr langwierig aufzutrainieren ist, weil man das, wie gesagt, nicht so oft machen kann. Dann muss man verschiedene Seminare besuchen.
Die also
Seminare.
Du hast gesagt, es gibt dann auch solche Schlitzohren, die sagen, hier ist nichts, ich hätte gerne mein Leckerchen.
Ja, oder zum Beispiel Teddy. Als ich mit Teddy angefangen habe zu drehen, er hat gelernt, sich vor
Teddy
den
ist
Mensch,
sein Hund.
Ja. Sich vor den Mensch zu setzen und anzuzeigen, das ist die Person, die ich gesucht habe. Und hat dann die Belohnung bekommen, dann hat er das am Anfang im Kopf so verknüpft, dass er sich bei jedem Spaziergang irgendwo bei Leuten vor die Bank gesetzt hat und hat gedacht, ich habe was gefunden, jetzt gib mir meine Belohnung.
Ah, so.
Also
das aber wieder rauszukriegen, ist gar nicht so einfach.
Das sind alles Dinge, ja, die lernen das mit der Zeit eben, dass wenn wir suchen, dann ist ja das Suchgeschirr an, es gibt ja da auch Rituale, das Suchgeschirr wird angezogen und die Suchleine wird angelegt, den Gegenstand gibt's abzuriechen und dann wird gearbeitet.
Also wie beim Blindenhund das Geschirr oder sonst ist Freizeit?
Ja, genau. Ja. Und erst am Startpunkt wird ja das Geschirr auch angelegt und dann wissen die, okay, jetzt ist Arbeit, jetzt ist alles andere links und rechts egal oder sollte egal sein. Und diese Konsequenz auch durchzuarbeiten, die müssen die Hunde ja auch lernen, genau wie die Menschen. Und auch sich dann nicht ablenken zu lassen von Enten oder anderen
Leckerchen,
sondern einfach konsequent weiterzuarbeiten und dann auch über lange Strecken weiterzuarbeiten. Das sind alles Dinge, die der Hund lernen muss und das nimmt eben sehr viel Zeit in Anspruch. Wir trainieren ja zweimal die Woche über 4 Stunden jedes Mal ungefähr, je nachdem, wie viele Teams da sind. Und in dieser Zeit müssen die Hunde das ja auch lernen. Und deswegen braucht es eben auch eine gewisse Zeit.
Wie lange ist ein Hund dran während dieser Trainingseinheit?
Das kommt drauf
an.
Wenn er angefangen hat, dann trailt er ja relativ kurz. Dann geht man hin und macht einen Trail von, ich sag mal, 20 Metern, 25 Metern das erste Mal. Und nimmt den Hund dann wieder zurück, wenn er gefunden hat. Er wird belohnt. Man geht wieder mit ihm zurück ans Auto, setzt ihn in seine Box rein und dann hat er Zeit zu überlegen.
Ja.
Und dann geht man hin und macht am Schluss nochmal einen kurzen Trail, um daran anzuknüpfen. Und wenn die Hunde dann erfahrener werden, wenn sie dann routinierter werden im Suchen, dann verlängert man die Trails, dann ist es nur noch ein Trail. Der kann dann aber auch zwischen 5 Minuten, wenn es ein kurzer ist, bis zu 20 Minuten, 25 Minuten dauern, je nachdem, wie weit fortgeschritten der Hund ist und wie viel Schwierigkeiten man eingebaut hat in den Trail.
Wie ist es denn, wenn die jetzt einen richtigen Menschen suchen und der ist jetzt da von diesem Ort 2 Stunden weg? Wechselt man dann zwischendrin den Hund?
Ja, also der Hund, der kann unter Idealbedingungen eine Stunde, anderthalb Stunde maximal arbeiten, dann ist der Hund müde. Mhm. Dann ist er auch im Kopf fertig, weil die Sucharbeit ist eine Kopfarbeit. Das ist noch nicht mal so die Körperleistung, die der Hund bringt, aber die Kopfarbeit, die macht sehr schnell müde. Wenn dann noch Faktoren dazu kommen wie große Hitze,
dann
ist ein Hund auch schon nach einer halben oder dreiviertel Stunde fertig. Mhm. Und dann muss man den Hund auch rausnehmen, weil wenn man die immer überlastet und überfordert, dann entsteht Frust und dann arbeiten sie nicht mehr.
Ja, also man muss dazu wissen, die Nase, wenn die eine Minute atmen und ein- und ausatmen, die 350 Mal wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist das eine unglaubliche Gehirnleistung, da die Gerüche zu prüfen.
Und der Hund, der filtert ja auch mit der Nase die Gerüche und er hat ja auch zwei Geruchsnerven, also einen linken und für den linken und den rechte Nasenseite.
Mhm. Verstand und Gefühl.
Er riecht also Stereo.
Ja, genau. Ja? Verstand und Gefühl über Kreuz.
Aha. Und deswegen kann er auch so gut Gerüche rausfiltern. Mhm. Und der Hund folgt ja immer der frischen Spur. Also er kann das auch gut unterscheiden, Altspur und frischere Spur. Und man kann einen Hund zum Beispiel auch quer zu einer Spur ansetzen und er geht in die Richtung, wo die frischere Spur hinläuft.
Mhm. Aber abfallend, aufsteigend kann er.
Ja.
Das ist also so, wenn der an Rehspur kommt, dann weiß er sofort, Reh abfallend, aufsteigend, hier muss ich entlang.
Ja, ja. Mhm. Und das sind aber auch Dinge, die der Hund erstmal richtig verknüpfen muss, die er lernen muss und dann auch verinnerlichen muss. Also er muss ja das wieder zurückholen, das, was er verknüpft hat, das muss er ja jedes Mal wieder bei der Arbeit zurückholen, muss ich das wieder vor Augen halten.
Du sagst jetzt Lehrplan. Wer lernt denn da jetzt mehr? Ist das ein fester Lehrplan, den ihr abarbeiten müsst? Was ist da der Menschenpart? Also Leinen führen, hast du gesagt,
den Hund lesen lernen. Ja. Es gibt ja auch viel Theorie dabei. Mhm. Also wir haben staffelintern theoretische Ausbildungen. Man muss Erste Hilfe machen, Erste Hilfe Hund. Das machen wir bei einer Tierärztin.
Also Erste Hilfe Mensch, Erste Hilfe Hund.
Ja, also Erste Hilfe Mensch. Das machen wir meistens in Verbindung mit Malteser, Johanniter oder sonstigen Hilfsorganisationen. Erste Hilfe Hund, das machen wir bei einer Tierärztin. Dann wird Funk unterrichtet, Einsatztaktik, Suchtaktik. Mhm. Es wird unterrichtet, Krisenintervention, da sind wir eben gerade dran.
Was ist das?
Es gibt ja diese Kriseninterventionsteams, wo man, wenn Menschen ja psychisch belastet sind.
Ach so, durch nicht einen Einsatz in Krisengebieten?
So. Nein, ach so. Das ist also die psychische Belastung und da gibt es ja auch spezielle Ausbildungen.
Also da für die Menschen, die an einem Einsatzort waren, die kommen zurück.
Oder für die Angehörigen oder so. Auch das Verhalten gegenüber Angehörigen wird unterrichtet in Theorie. Mhm. Oder, wie schon gesagt, die Suchtaktik, Kartenkunde. Man muss ja auch Karte lesen können, man muss auch mit dem Kompass umgehen können, man steht ja auch vielleicht irgendwo im Gelände mal und dann muss man seinen Standort feststellen können.
Mhm. Und aber da hast du doch deinen Atlatus, deinen Helfer, der dir dann sagt, wo du bist, gell, oder?
Ja, aber das...
du könntest ja auch mal Helfer sein.
Richtig, ja. Also es heißt ja nicht, dass... Mhm. Also die Teams bestehen ja nicht immer aus denselben Personen. Wenn wir in Einsatz gehen, dann kommen die Leute zusammen, die gerade verfügbar sind. Mhm. Und dann gehen natürlich auch Hundeführer als Helfer mit. Und das kann ja jeden mal treffen.
Ah, da musst du auch Karten lesen können. Ja, klar.
Genau, ja.
Und also jeder muss eigentlich alles können.
Nur so funktioniert's. Es ist ja vielleicht auch mal der Fall, dass der Hund krank ist, dass er nicht in Einsatz gehen kann. Dann kommt der Hundeführer natürlich, der sagt dann nicht, nö, okay, mein Hund ist krank, ich komme nicht in den Einsatz, sondern dann kommt er als Helfer mit dazu und hilft eben in dem Team mit.
Ja, spannend. Wir machen mal wieder Musik. Ich bin dann so da drin, dann muss ich mich erstmal wieder
spannend. Ja, ich bin auch
spannend.
Ich finde auch.
Du kommst gar nicht über die 20.
Nee.
Wie viel? 20 Millionen?
40.000. 40.000.
40.000.
Ich finde die Dinge aber nicht. Ich gucke alles nach unten. Wie sehen die aus?
Die sind so wie deine Haare weiß.
Ja, da unten ist überhaupt nichts weiß.
Siehst du, dann kannst du es auch nicht sehen.
Also ich verliere gar keine 40.000 in der Sekunde.
Digimedia, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Wenn ihr jetzt arbeitet, wohnt ihr dann alle am gleichen Ort? Wie findet ihr euch zusammen jetzt für den Einsatz oder für Teams? Wer koordiniert das?
Also wohnen tun wir alle sehr verstreut. Mhm. Also wir kommen aus verschiedenen Orten, verschiedenen Landkreisen. Also wir haben einen Rettungshundeführer, der kommt aus dem Weilburger Raum, aus Laubus-Eschbach. Mhm. Dann haben wir Leute aus Niedernhausen, aus Idstein, aus Hünstetten, Rüsselsheim, Hochheim, Kelkheim. Also wir sind alle sehr verteilt und kommen dann für das Training und auch für die Einsätze dann zusammen. Die Einsätze, die werden normalerweise über SMS alarmiert. Mhm. Wir haben da so eine kleine App. Das ist wie so ein Alarm. So eine Alarm-App, die ein Signal wiederholt aussendet und die lässt sich auch, die hört nicht von selbst auf, sondern die muss man zurückstellen. Und wenn wir also einen Einsatz haben, dann wird diese Alarmierungs-SMS verschickt und dann schreibt jeder kurz zurück per SMS, wer kann, wer nicht kann. Und dann wird der Einsatzort bekannt gegeben und an dem Einsatzort, meistens kriegt man dann von der Polizei schon die Mitteilung, wo man hinkommen soll. Und da ist dann auch ein Bereitstellungsraum, wo wir die Autos dann hinstellen mit unseren Hunden und von dort aus bauen wir dann unseren Einsatz auf. Es gibt auch Einsätze, die sind sehr groß. Also es gibt sehr kleine Einsätze, da sind wir nur mit unseren Teams unterwegs und vielleicht eine Polizeistreife noch mit dabei. Es gibt Einsätze, die über mehrere Tage auch gehen, wo außer uns als Mentrailer auch noch Flächensuchhunde mit dazukommen, verschiedene Staffeln auch. Hm. Und
Sag mal ein Beispiel.
Das war zum Beispiel im Frühjahr dieses Jahres hatten wir eine große Suche auf dem Feldberg in der Nähe von Oberursel. Mhm. Da war eine Person vermisst. Das hat angefangen als eine Mantrail-Suche von uns. Das Auto wurde aufgefunden von demjenigen und diejenige Person ist aber nicht heimgekommen, wurde vermisst gemeldet von der Familie. Und dann haben wir als Mantrailer angefangen zu gucken, wo die Spur hingeht. Und in der Zwischenzeit, weil es auch ein riesiges Waldgelände war, hat man dann auch noch einige Flächensuchhundestaffeln nachalarmiert.
Und dann ist euer Einsatz beendet. Dann, wenn die kommen, dann geht die
also
Fläche,
wenn,
das ist dann was
wenn
anderes.
Wir arbeiten ja auch oft richtungsweisend. Mhm. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir jede Suche so zum Abschluss bringen, dass der Hund sich neben die vermisste Person setzt und sagt, gefunden, sondern es ist ja oft so, dass wir richtungsweisend arbeiten. Das heißt, unser Hund arbeitet die Spur aus und sagt, in die Richtung geht's. Aber wenn dann ein riesen Waldgelände da ist, das ist ja für einen Mantrailer eine Heidenarbeit, das abzusuchen. Mhm. Da wird dann in Verbindung mit uns wird die Fläche mit zu alarmiert. Mit denen bespricht man sich dann und dann setzen die ihre Suchhunde an und können natürlich mit ihren Hunden in kürzester Zeit ein Riesengelände absuchen.
Jetzt habe ich das nicht richtig verstanden. Also ihr habt jetzt die Sache, das wäre die Richtung. Jetzt geht ja dieser Mensch weiter und verliert weiter Hautpartikel. Da könntet ihr doch dieser
Es gibt ja Spur aber auch, ja, es gibt ja aber auch die Situation dann, dass der Hund erschöpft ist. Also, dass er nicht mehr weiter kann.
Ja, klar. Da, ja.
Und wenn der Hund jetzt einzelner Spur weitergeht, dann ist es ja auch so, dass, selbst wenn wir einen frischen Hund ansetzen, wir ja viel, viel länger brauchen, um das Gebiet jetzt so effektiv abzusuchen. Dann wird eine Fläche eingesetzt.
Ah, so.
Mhm. Weil die also ein Riesengebiet auf kurze Zeit absuchen können. Mhm. Das machen wir auch. Also wir empfehlen dann auch, wenn wir irgendwo zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt zwei Hunde oder wir sind ja in der glücklichen Lage, mehrere Hunde zu haben. Die sind jetzt alle schon im Einsatz gewesen, sind müde. Mhm. Wir können jetzt nicht mehr weitermachen. Weitere Mentrailer sind vielleicht zu weit weg, müssen dann von weiter her herangeführt werden. Dann nimmt man die Fläche, die suchen das in kurzer Zeit ab und können den Mensch vielleicht finden. In einem Zeitraum, wo die folgende Mentrailer-Staffel noch gar nicht hier wäre.
Mhm. ja, das leuchtet ein.
Das ist vor allen Dingen im Winter ist das wichtig.
Ja.
Wenn jemand draußen liegt und es ist ein Minusgrade, dann kann es ja schnell gehen, dass man erfriert. Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, also die Flächensuchhunde kommen jetzt an so ein verlassenes Werksgelände mit lauter Trümmern und so zusammengefallen. Hm. Müssen die dann die Trümmersuchhunde oder sind da Einzelne, die das dann auch...
Also wie das jetzt einsatztaktisch mit den Flächensuchhunden aussieht, das ist jetzt nicht so meine Sache. Da kenne ich auch die Flächensuche zu wenig, weil das eine ganz andere Sache ist.
Ach so.
Das ist also eine ganz andere Ausbildung.
Die sind nicht bei euch in der Staffel?
Nee, nee. Also wir haben nur Mentrailer.
Ja.
Es gibt auch Staffeln, die haben Mentrailer und Fläche. Es gibt Staffeln, die haben nur Flächensuchhunde, es gibt Staffeln, die haben nur Trümmersuchhunde und gerade Trümmersuchhunde sind ja spezialisiert auf Trümmergebiete, weil da herrschen ja noch ganz andere Gefahrenfaktoren, wo ein normaler Flächensuchhund vielleicht nicht drauf ausgebildet ist und auch die Hundeführer, weil ein Trümmersuchhund und auch sein Hundeführer, die sind ja auch mit ganz anderen Gefahren der Einsatzstelle behaftet, als ein Hundeführer, der mit seinem Hund in der Fläche durch den Wald geht. Und deswegen haben die auch eine spezielle Ausbildung. Die sind meistens beim THW oder bei der Feuerwehr und kriegen dann auch die nötigen Kenntnisse in den Gefahren der Einsatzstellen vermittelt. Oder sie sind bei ASB oder so. Also also immer bei BOS-Organisationen, sage ich mal.
BOS?
BOS heißt Behördenorganisation mit Sicherheitsaufgaben. Das sind in der Regel alle die, die Blaulichter haben.
Ah, okay. Und mit wem arbeitet ihr? Gibt es eine Organisation, der ihr jetzt angehört? Feuerwehr, DRK, arbeitet ihr da mit jemandem
also
zusammen?
Also wir gehören jetzt keiner Organisation, keiner BOS-Organisation an. Wir sind eine sogenannte freie Staffel. Das heißt, unser Dachverband ist der Deutsche Rettungshundeverein, der DRV. Der erstellt auch die Prüfordnung für uns oder beziehungsweise für alle seine Staffeln. Also da gibt es eine gemeinsame Prüfordnung. Die haben, erstellen auch die Prüfordnung für Flächensuchhunde, für Trümmersuchhunde und so weiter. Aber nur für diese DRV-Staffeln. Das sind ungefähr 30 Stück momentan, die bundesweit mit dem DRV arbeiten. Und wir werden auch nach deren Richtlinien ausgebildet und geprüft. Der Hund, der hat ja bis zu seinem Ausbildungsende hat er ja mehrere Prüfungen auch abzulegen.
Welche?
Es ist als erstes ein Wesens- und Eignungstest, den er machen muss. Dann hat er eine Vorprüfung abzulegen.
Also bei dem Wesens- und Eignungstest ist er noch lange nichts. Dann ist das ein Privathund, wo jetzt jemand sagt, darf ich bei euch mitmachen?
Nee, der Wesens- und Eignungstest, der wird gemacht, wenn der Hund und der Hundeführer in die Staffel übernommen sind.
Also ach, das, übernommen schon?
Ja, also das
also
wird
nicht vorher, warum nicht
das
vorher?
Das wird nicht in der Anwärterzeit gemacht, weil das ja auch sicher sein soll, dass man den Hundeführer, dass der weiter dabei ist und dass der dann auch nach den Richtlinien des DRV geprüft wird. Bevor er nicht übernommen ist in die Staffel, ist er auch noch kein Mitglied vom DRV. Also die DRV-Mitgliedschaft, die beginnt in dem Moment, in dem die Staffelmitgliedschaft beginnt. Und erst dann kann man ja auch nach der DRV-Richtlinien prüfen oder und er darf ja dann auch erst nach DRV-Richtlinien arbeiten.
Also und wenn er dann beißen würde oder wäre ungeeignet, was ist dann? Also
dann war es das gewesen.
Dann war es das gewesen, okay.
Also wenn ein Hund auffällig würde, während einem Wesens- und Eignungstest, dann kann der auch nicht mehr antreten. Das war dann diese Prüfung. Und
was meinst du, merkt man das nicht auch schon vorher so?
Das merkt man auch schon vorher, ja. Aber trotzdem muss dieser Test abgelegt werden. Ohne diesen Test kann man nicht in die Vorprüfung gehen und kann auch keine weiteren Prüfungen machen. Genau wie es auch vorgeschrieben ist vom DRV, welche Impfungen der Hund haben muss. Er muss auch haftpflichtversichert sein. Es gibt ein Leistungsheft vom DRV und das wiederum beinhaltet auch diesen Wesens- und Eignungstest. Der wird ja bestätigt. Und das Leistungsheft vom DRV, das bekommt man ja wiederum auch erst, wenn man Mitglied ist in der Staffel. Vorher nicht. Und in dem Leistungsheft, da werden dann Sachen wie der Wesens- und Eignungstest bestanden, festgehalten, Vorprüfung bestanden. Da werden auch Sachen festgehalten, wie an den theoretischen Schulungen teilgenommen, dass auch die Regelmäßigkeit da ist, an den theoretischen Schulungen teilzunehmen. Es wird ja teilweise werden Sachen einmal im Jahr geschult, andere Sachen werden zweimal oder alle zwei Jahre geschult. wie zum Beispiel Erste Hilfe. Mhm. Und in diesem, das ist praktisch die Dokumentation für den DRV, dass man eine lückenlose Leistung vorlegen kann. Mhm. Und dann muss man ja auch auf Seminare fahren mit dem Hund. Dort wird der Hund auch, oder man läuft mit dem Hund Trails unter anderen Ausbildern, also nicht unter staffeleigenen Ausbildern, sondern fremden Ausbildern vom DRV. Bestandteil der Zulassung zur Hauptprüfung ist es dann auch, dass man zweimal eine Sichtung bekommt. Das heißt, es läuft ein Prüfer vom DRV mit und schaut sich den Hund und den Hundeführer an auf dem Trail. Mhm. Und diese Sichtungen dienen dazu, noch kleine Verbesserungen bei den Teams aufzuzeigen, den Hundeführern zu sagen, wo sie noch dran arbeiten müssen und so weiter.
Die Pfeile am Alm.
Genau. Mhm. Und vom DRV auf einem Seminar wird dann auch die Prüfungszulassung von einem DRV-Prüfer erteilt.
Und dann müsst ihr jedes Jahr immer mal oder in welchen Abständen wieder mal euch prüfen lassen? Müsst ihr dann immer mal wieder?
Ja, also die Prüfungszulassung wird dann erteilt. Mhm. Dann geht der Hundeführer in die Hauptprüfung. Wenn er diese Hauptprüfung, die besteht aus drei Teilen, wenn er die schafft, ist er ausgebildeter Rettungshundeführer und bekommt eine Rettungshundeplakette. Mhm. Die drei Teile bestehen einmal aus theoretischem Wissen, dass der Hundeführer abgefragt wird. Dann muss der Hund einen Positiv-Negativ-Anzeige erfolgreich ablegen.
Lebend, nicht lebend? Was ist positiv? Nee, positiv-negativ.
Also, positiv-negativ, das heißt, der Prüfer hat dann zwei verschiedene Geruchsartikel neutral verpackt und hält die dem Hundeführer vor. Der Hundeführer sucht sich einen Geruchsartikel aus, den er den Hund abriechen lässt. In dem einen Behälter ist der Geruchsartikel drin von der Person, mit der eine Spur gelegt wurde an der Stelle. Mhm. Und in dem anderen Behälter ist ein Geruchsartikel drin von der Person, die nie da war.
Ah, das muss er anzeigen.
Und das
positiv,
muss er anzeigen.
Negativ, toll. Ja. Ja.
Und wenn er das anzeigt und der Hundeführer das richtig interpretiert, dann muss der Hundeführer muss dann ansagen, es war ein negativ oder ein positiv. Mhm. Wenn er das richtig interpretiert, hat er diesen Teil bestanden und geht dann in den dritten Teil der Hauptprüfung, das ist ein Long Trail. Mhm. Und da sind also auch so ziemlich alle Schwierigkeiten eingebaut, die man auf einem Trail haben kann.
Boah,
bei der Personensuche.
Da möchte man gern dabei sein.
Und er geht so über 1200 Meter. Und da ist also wirklich, ich bin letztens eine Hauptprüfung mitgelaufen als Helfer. Mhm. Das ist krachig.
Ja? Ja, was ist krachig? Erzähl
also das ist anstrengend.
Ja.
Für einen Hund und
ja,
auch
krachig habe ich schon verstanden. Ja. Nee, was war da alles? Was
also,
wurde dem in den Weg gelegt?
Da muss man ja auch wirklich durch eine Ortschaft eine Spur verfolgen von der Person, die dort gelaufen ist. Die Person wurde 24 Stunden vorher da langlaufen lassen. Also der Hund muss praktisch diese 24 Stunden alte Spur aufnehmen und absuchen.
Und wenn es drauf regnet?
Das ist nicht schlimm. Also die Geruchspartikel, die bleiben ja am Boden und der Hund, der sucht eben diesen Longtrail ab, wenn er erfolgreich ist und die Person findet, dann hat man praktisch die Prüfung bestanden, ist ausgebildeter Rettungshundeführer und diese Prüfung muss als Überprüfung der Leistungsfähigkeit oder des Leistungsstandes des Hundes und des Hundeführers alle zwei Jahre wiederholt werden. Das heißt, nach zwei Jahren geht man wieder zu einer Hauptprüfung mit dem Hund, muss seine Plakette zurückgeben und bekommt die erst wieder ausgehändigt, wenn man bestanden hat.
Ah, mit welchem Hund hast du das gemacht?
Also das war von einer Rettungshundeführerin von uns, die Dame mit dem holländischen Schäferhund. Mhm. Das ist auch unsere Ausbildungswartin und Ausbilderin beim DRV. Bei der bin ich als Helfer mitgelaufen und habe Karte geschrieben. Und wir haben dann auch glücklicherweise bestanden. Aha. Aber man stößt dann auch, also für mich war es die erste Hauptprüfung, die ich mitgelaufen bin und habe das dann mal wirklich so live gesehen und auch miterlebt, weil es entsteht ja schon auch ein gewisser Druck. Man muss die Person ja finden, sonst ist man nicht mehr zugelassen. Und da ist man so zwischendrin immer mal am Zweifeln und auch wirklich am Überlegen. Und das ist anstrengend, dann da weiterzumachen und auch richtig weiterzumachen und nicht eine falsche Entscheidung zu treffen.
Ah ja, also ist richtig Druck. Wenn du jetzt einen ausgebildeten Rettungshund hast, musst du dann eigentlich sofort bereit sein, wenn es irgendwo etwas zu retten gibt. Und wer informiert dich da zuerst?
Also wenn man einen ausgebildeten Rettungshund hat und ist zugelassen zur Suche, dann ist man ab dem Tag ausgebildeter oder fertig ausgebildeter Rettungshundeführer und muss auch in den Einsatz gehen. Mhm. Das erwarten wir auch von unseren Hundeführern. Also wir investieren sehr viel Zeit, sehr viel Geld in die Ausbildung und dann erwarten wir auch, dass die Hundeführer dann in den Einsatz gehen. Sonst wäre das ja alles zu nichts nütze. Wir werden in der Regel, wenn ein Einsatz kommt, wenn eine Suche angefragt wird, von der Polizei alarmiert. Mhm. Ich sage dazu vorab noch, nach der Hauptprüfung gibt's auch hier in Hessen noch eine polizeiliche Sichtung.
Ah.
Das heißt also, die Polizeiakademie und dort die Abteilung Diensthundewesen, die legt dann nochmal einen eigenen Trail aus, den der Hund laufen und bestehen muss. Und erst dann ist er zugelassener Rettungshund in Hessen. Das ist in Hessen